have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, der Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Wir schreiben den zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir haben gestern einen fantastischen NBA Christmas Day, der uns mehr als einen Instant Classic geliefert hat, gemeinsam erleben dürfen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich bin in NBA-Christmas-Stimmung. Ich bin mir sicher, ich spreche für meinen kongenialen Partner, über den ich mich wieder sehr freue, dass ich ihn begrüßen darf. Julius Schubert, frohe Weihnachten, mein Freund. Wie geht's dir?
Frohe Weihnachten an dich zurück und natürlich auch an unsere verehrten Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, jeder von euch und du hatten ein paar sehr schöne und entspannte Feiertage. Haben sie immer noch, heute am 26. ist ja auch noch ein Feiertag, der bei uns jetzt nicht ganz so busy war wie die letzten, aber trotzdem sehr busy. Ich hoffe, ihr habt die Zeit verbracht im Kreise der Liebsten, Freunde, Familie, Verwandte und so weiter und so fort. Habt euch reich beschenken lassen, gut gegessen. Ich habe all das auf jeden Fall getan. Ich habe ein paar sehr, sehr schöne Tage hinter mir, den Heiligabend mit der Familie verbracht, den gestrigen ersten Weihnachtsfeiertag der anderen größeren Familie verbracht, dann die Christmas Games mit meinem Bruder heute Nacht intensiv, mehr oder weniger intensiv, kam auf das Spiel an, verfolgt, jetzt heute auch nochmal mit wieder einem anderen Teil der Familie Mittagessen gewesen. Also ja, war sehr, sehr busy, sehr schön, alle mal wiederzusehen. Und jetzt geht's dann aber langsam, aber sicher auch wieder zurück an die Arbeit, zurück an YouTube-Content, zurück an Podcast, zurück an das Day-to-Day-Business. Das war jetzt sehr schön, über Weihnachten mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, ein bisschen abzuschalten, aber das Schöne ist dann auch immer wieder voller Tatendrang auf die nächsten Tage gucken kann. Also ja, ich kann mich nicht beklagen, voll gefressen, mit guter Laune, vielen neuen Erinnerungen und einigen neuen Geschenken. Ich bin sehr, sehr happy. Wie geht's dir?
Das freut mich, mein Lieber. Mir geht's ebenso gut. Ich hatte vor allem gestern einen fantastischen NBA Christmas Day, hatte ich ja erzählt, dass wir das immer traditionell jetzt schon das dritte oder vierte Jahr in Folge bei mir in der Bude zelebrieren. Einige von den Jungs waren da. Wir haben uns die Christmas Games ordentlich schmecken lassen. Und sie haben ja auch absolut nicht enttäuscht im Großen und Ganzen. Allerdings das große Highlight der Nacht, das habe ich dann nicht mehr live verfolgt. Also ich habe die Rockets und Lakers dann noch zu Ende geguckt und dann aber ins Bettchen gegangen und habe mich voller Vorfreude, weil ich dann eben auch schon gesehen hatte, dass es tatsächlich ein Instant Classic war zwischen Denver und den Timberwolves, habe ich mir das heute Morgen noch angeschaut. Und ansonsten auch schöne Tage gehabt. Auch das hatte ich erzählt, es steht jetzt relativ viel an die nächsten Tage. Ich freue mich trotzdem auf den Schlussspurt im Jahre 2025 und dann Silvester und all der Spaß. Also auch ich kann und möchte mich nicht beklagen. Wollen wir reinstarten?
Sehr, sehr gerne.
Wir hatten uns vorgenommen, ganz kurz und knackig, keine große Analyse, eher lieber ein bisschen rauszoomen, weil wir haben gerade in der Vorbesprechung schon gesagt, es gibt zu jedem dieser Spiele gewisse Punkte, die man so ein bisschen sich für den Hinterkopf notieren kann, für den Rest der Saison, eventuell sogar auf die Playoffs vorgegriffen. Also wir wollen hier jetzt gar nicht groß reingehen. Diejenigen von euch, die es gesehen haben, haben die Games gut verfolgt. Diejenigen, die es nicht gesehen haben, haben vielleicht auch nicht den allergrößten Spaß daran, wenn wir hier jetzt analysieren, wie genau die Knicks zu ihrem Comeback gekommen sind und so weiter. Aber jeweils einen Gedanken wollen wir raushauen und dann kurz in die Diskussion gehen. Ich fange an, wir fangen chronologisch an mit den New York Knicks und den Cleveland Cavaliers. Ein geiles Spiel, ein spannendes Spiel. 126 zu 124 gewinnen die Knicks das am Ende. Und der Gedanke, der sich mir vor allem aufgedrängt hat, und das ist ein Gedanke, den wir ungefähr so auch nach dem NBA Cup Finale schon besprochen haben, wenn wir über die New York Knicks nachdenken. Dieses Team ist verdammt tief. Dieses Team hat vielleicht sogar einen Case, das tiefste oder zumindest eines der tiefsten Teams der NBA zu sein. Und es war vor allem diese Tiefe, namentlich Jordan Clarkson, der 25 Punkte raushaut. Tyler Kolek, der 16 Punkte und 9 Assists raushaut. Von diesen 16 Punkten hat er 11 im vierten Viertel gemacht, dass er fast durchgespielt hat, in Abwesenheit dann auch von Josh Hart leider, der verletzt raus musste. Mitchell Robinson, 8 Offensiv-Rebounds. Ich glaube, 5 davon im vierten Viertel oder so. Das war ein Sieg und ja dann auch ein Comeback-Sieg im vierten Viertel gegen ein Cleveland, das wirklich ziemlich gut drauf war, obwohl Evan Mobley von der Bank kam nach seiner Verletzung. Das war ein Sieg, der vor allem getragen wurde von der Tiefe dieses Teams, von den Rollenspielern und dann natürlich in der Clutch. Auch von Clutch Player of the Year Hat er es gewonnen letztes Jahr? Ich meine, ne, Brunson? Keine Ahnung. Von Clutch Player of the Year Kandidat mindestens mal, Jalen Brunson. Das war ein beeindruckendes Comeback, ein beeindruckender Sieg. Und wie gesagt, wenn du Tage hast, an denen deine Starter oder deine Stars nicht die allerbesten Tage erwischen. Und wie gesagt, dieses Gespräch hatten wir nach dem NBA Cup Finale auch schon. OG Anunoby 8 Punkte, Karl Anthony Towns 11 Punkte, Hart musste dann verletzt raus, wie gesagt. Mikal Bridges 12 Punkte. Wenn du dann halt einen Jordan Clarkson von der Bank hast, einen Tyler Kolek von der Bank hast, einen Mitchell Robinson, der dir Second Chance Opportunities am laufenden Band generiert mit seiner unfassbaren Dominanz am offensiven Brett. Das ist schon eine richtig gute Sache für ein gutes Team. Und das zementiert den Status der Knicks in meinen Augen als Favorit im Osten und als ein Team, dessen Anspruch es sein sollte, in die Finals einzuziehen.
Auf jeden Fall. Du weißt, was du von jemandem wie Jalen Brunson bekommst, aber du weißt halt genauso sehr auch, dass Jalen Brunson jeden Abend von unterschiedlicher Stelle auch Hilfe haben wird. Jetzt am gestrigen Abend kam halt die Hilfe unter anderem von Jordan Clarkson und im nächsten Spiel wird sie vielleicht von Karl Anthony Towns kommen und dann von Mikal Bridges und dann von OG Anunoby und dann von Josh Hart und dann von Tyler Kolek wieder. Es sind so viele verschiedene gute Spieler, die die Knicks in Spielen halten, in denen sie eigentlich vielleicht gar kein Business haben, überhaupt noch drin zu sein. Und dann gewinnst du halt die knappen Spiele, weil dich Dudes wie Brunson dann über die Ziellinie bringen und weil dieses Team erfahren ist und eingespielt und auch gut gecoacht in der Crunch-Time. Ich würde allerdings eher auf die Cleveland Cavaliers gucken, denn ich finde, die ersten drei Viertel und generell die Zeit, in der sich die Cavaliers diese Führung herausgespielt haben, die haben gezeigt, was die Cavaliers im Best Case sein können. Und die Zeit, in der die Führung verspielt wurde und in der man das Spiel dann schlussendlich auch verloren hat, haben gezeigt, warum ich den Cavaliers nicht vertraue, wenn es wirklich darauf ankommt. Die eine Seite war die Idee und das Ceiling der Cavaliers und die andere Seite war das, was die Cavaliers sind und in den letzten Jahren in den entscheidenden Momenten zu häufig auch einfach waren. Und zwar ein Team, was in den entscheidenden Situationen keine Stops holen kann, in den entscheidenden Situationen keine 50-50-Bälle gewinnen kann, in den entscheidenden Situationen keine Spieler, die über sich hinauswachsen können und das Spiel am Ende an sich reißen, in der Form haben, wie es die wirklich, wirklich, wirklich allerbesten Teams haben. Das soll jetzt auch keine große Kritik sein an jemanden wie Donovan Mitchell. Aber es ist schon sehr offensichtlich, dass andere Spieler, andere Go-To-Guys haben, die sie dann am Ende über die Ziellinie bringen und Stops generieren können und wissen, wie man dann auch Führung verwaltet und die Spieler über die Ziellinie trägt. Und diese Cavaliers wissen es zu häufig einfach nicht. Und dieses Spiel hat sehr gut gefasst, zusammengefasst, warum man sie generell einfach immer auf dem Zettel haben sollte und warum sie auch einfach ein gutes Team sind. Aber warum es dann, wenn es wirklich, wirklich drauf ankommt, nicht reicht und warum du ihnen nicht vertrauen solltest in den allerentscheidenden Momenten gegen die absolut großen Teams. Und ich finde, dieses Spiel, so wie eigentlich jedes andere Spiel, was wir gesehen haben, hat eigentlich ganz gut auch gezeigt, was beide Teams für Stärken und Schwächen haben. Und wir wollen nicht zu viel reininterpretieren in einzelne Abende. Das wird auch gleichzeitig nochmal thematisiert, wenn wir über OKC reden, wo wir auch absolut nicht überreagieren sollten. Aber es fühlt sich nicht wie eine Overreaction an, das, was ich jetzt gerade über die Cavaliers gesagt habe, weil das einfach was ist, was dieses Team in den letzten Jahren auch schon leider an vielen Stellen zu häufig ausgemacht hat.
Absolut, würde ich teilen, diese Sorgen und diese Eindrücke. Und das ist ja auch was wir jetzt gerade in dieser Saison, wo es nicht so gut läuft, immer wieder gesehen und hier und da auch besprochen haben. Deswegen lass uns gerne weitermachen mit dem zweiten Spiel des Abends, das dann sicherlich auch die ein oder andere Implication Bigger Picture haben könnte. Wahrscheinlich die größte Storyline jetzt dieses Christmas Days.
Auf jeden Fall. Das war das Spiel, was ich am intensivsten gesehen habe, weil die Mischung aus Uhrzeit und einfach Interessantheitsfaktor da die größte Schnittstelle hatte. Obviously war das Lakers Game für mich persönlich natürlich bedeutender, aber das war halt auch schon sehr, sehr viel später und ich werde alt. Ich werde sehr, sehr alt, ich werde immer älter. Und deswegen war das OKC gegen San Antonio Game das, was ich am intensivsten verfolgt habe. Und ich habe gesehen, wie die Thunder zum dritten Mal in dieser Saison verloren haben gegen die San Antonio Spurs. Sie stehen jetzt bei einer Bilanz von 26-5. Drei dieser fünf Niederlagen kamen gegen San Antonio. Sie stehen also bei 26-2 gegen alle anderen Teams und bei 0-3 gegen die Spurs. Shea hat's auf der PK nach dem Spiel so formuliert, jetzt frei übersetzt, du verlierst nicht dreimal hintereinander gegen ein Team, was nicht besser ist als du. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass die Spurs generell besser sind als die Thunder. Wir wollen hier auch nicht überreagieren nach diesem einen Game oder nach diesen beiden Games oder nach diesen drei Games jetzt. Die Thunder haben jetzt zuletzt auch dreimal verloren innerhalb der letzten anderthalb Wochen. Ich habe ein paar grundsätzliche OKC-Gedanken. Gedanke 1, es ist wahnsinnig schwer, 74 Spiele zu gewinnen in einer NBA-Saison oder 73 zu gewinnen oder 71, generell die 70er-Marke zu knacken. Es ist sehr, sehr schwer. Ich muss zugeben, ich habe mich dann jetzt auch im Verlaufe der Saison auch dazu hinreißen lassen, zumindest mal zu sagen, ey, ich sehe schon einen realistischen Weg. Ich war ja vor der Saison komplett dagegen und habe das für lächerlich erklärt, dass es überhaupt nur im Raum steht, dass OKC diesen Rekord bricht. Nach anderthalb NBA-Monaten war ich dann so, okay, gut, es könnte schon irgendwo sein. Aber grundsätzlich hat sich das bestätigt für mich, was ich von Anfang an auch gedacht habe. Und zwar, dass das so ein bisschen vorschnell war von vielen Leuten, da jetzt das actually zu predikten. Das ist ja dann nochmal eine andere Stufe als selbst irgendwie zu sagen, ja, es ist jetzt ein Hot-Take, aber es gibt ja Leute, die wirklich gesagt haben, Alter, ich tippe hier wirklich aktiv auf 74 Siege. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal, was die Warriors damals gemacht haben, dass es halt krass ist und dass es nicht irgendwas ist, was alle 10 Jahre passiert. So, es gab es zweimal jetzt in NBA History, dass ein Team mindestens 72 Spiele gewonnen hat. Und die NBA History ist schon sehr, 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 sehr lang. Das ist nichts, was einmal pro Jahrzehnt passiert oder was jedes gute Team oder jeder amtierende Champion auf einmal dazu die Möglichkeit hat. Das ist unfassbar schwer. Und es zeigt sich jetzt nochmal daran, dass die Thunder das auch nicht schaffen werden, weil es mathematisch jetzt schon sehr, 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 sehr dünn wird, nur noch 3 Spiele zu verlieren für den Rest der Saison. Wie krass das ist, was die Warriors damals geschafft haben. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, OKC ist nicht unbesiegbar. OKC ist nicht perfekt, nicht ohne Schwächen. Und es gibt Mittel und Wege, wie du ihnen das Leben schwer machen kannst. Sie sind nach wie vor favorisiert natürlich, den Titel zu gewinnen, aber ich glaube nicht, dass es ein easy Durchmarsch wird und es war auch kein easy Durchmarsch in der letzten Saison. Sie mussten durch 2 Spiel-7s durch und sie hatten ihre Probleme und sie wären auch mehrere Male fast gescheitert auch an diesem Problem. Das ist ein Team, was du schlagen kannst, wenn du den Ball nicht verlierst, wenn du deine freien Dreier triffst, wenn du das Spiel langsam angehst und sie dazu zwingst, Halbfeld Basketball zu spielen, wenn du jemanden wie Wemby in der Mitte hast und generell die Zone zumauerst und Spieler wie Dort und Spieler wie Hartenstein und Holmgren und teilweise auch J-Dub auch teilweise ein bisschen ignorierst am Perimeter, weil sie keine Knockdown-Shooter sind, wenn du ihn wirklich an den Brettern wehtust und diese 50-50-Duelle auch für dich entscheidest mit deiner Athletik. OKC ist nicht das beste Team, was es je gab in der Geschichte der NBA und es wird kein Cakewalk auf dem Weg zum Titel. Das werden spannende Western Conference Serien. Ich habe sie favorisiert in einer potenziellen Serie gegen Denver und gegen die Spurs und obviously gegen Houston und die Lakers, aber es gibt einen Gameplan, Matchup-mäßig, Taktik-mäßig und viel von diesem optimalen Gameplan und viel von dem, was du machen musst, um OKC das Leben schwer zu machen. Das können die San Antonio Spurs, zu denen wir jetzt gleich noch kurz ein paar Worte verlieren können. Aber OKC, ich weiß nicht, ob SGA mit diesen Aussagen irgendwie indirekt im Front Office gesagt hat, ey, vielleicht müssen wir doch noch einen Trade machen. Vielleicht, um ein Team wie San Antonio zu schlagen, müssen wir vielleicht den Kyle Donovan ein kleines bisschen umstellen. Es ist ein Game gewesen, was so ein bisschen die Schwächen gezeigt hat und auch gezeigt hat, dass gewisse Spielertypen diesem Team fehlen. Und zwar diese absoluten Scharfschützen, so jemand, der so ein, das würde mich interessieren, was hältst du von der Idee, so Michael Porter Jr. reinzuholen aus Sicht der Oklahoma City Thunder? Sicherlich kein krasser Defender, aber du hast genug andere krasse Defender, aber einfach jemand, den du nicht ignorieren darfst. Weil ich habe Lineups gestern gesehen mit SGA und dann J-Dub, Hartenstein, Holmgren und Dort neben ihm. Was 4 Spieler sind, die werfen können, aber keiner von denen ist jemand, wo du sagst, Alter, von dem können wir im Leben nicht weghelfen. Und selbst wenn du Caruso und Wallace reinbringst, sind das 2 Dudes, wo die Defense nicht sagen kann, Alter, von dem können wir nicht weghelfen. Michael Porter Jr., verlierst ein bisschen was defensiv, aber du gewinnst jemanden, der wirklich Gravity hat und der shooten kann. 1 Spiel oder 3 Spiele gegen die Spurs zeigen jetzt nicht, dass die Thunder, um Meister zu werden, den Kader umstellen müssen. Das ist Quatsch. Sie sind ja auch schon Meister geworden mit diesem Kader. Aber vielleicht sagt der Presti doch nach jetzt genug von solchen Spielen, Alter, vielleicht braucht man einen Michael Porter Jr. oder einen Michael Porter Jr. Level-Spieler, so ein Wing, der einfach shooten kann.
Ich würde wahrscheinlich auf jeden Fall eher auf Markkanen gehen, weil er dir defensiv ein bisschen halt mehr auch, gibt als Porter Jr.
MPJ ist wahrscheinlich einfach besser neben Holmgren und Hartenstein. Weil spielst du dann Markkanen, Holmgren und Hartenstein?
Wahrscheinlich, ja. Ist die Frage, bringst du dann Dort von der Bank?
Dort wäre halt einer der Dudes, den du abgibst.
Ja, wahrscheinlich. Ich finde, also Caruso war halt ein riesiges Problem gestern. Und da, okay, trifft er, also hat, glaube ich, seine ersten 9 Dreier verballert und davon waren gefühlt 8 völlig frei aus der Ecke. Das passiert vielleicht so nicht nochmal. Sie haben generell als Team 25% von der Dreilinie geworfen und Caruso war bei 2 von 12. Shea 1 von 6. Also das war halt auch einfach ein absurd schlechtes Shooting-Game für ihre Verhältnisse. Aber da habe ich mir dann schon im Laufe dieser ersten 2,5 Viertel, bis dann Caruso endlich mal den ersten getroffen hat und bis sie dann sich angeschickt haben, zumindest ein kleines Comeback zu starten, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, wie einfallslos das war. Also wie einfach ist der Spurs Defense gefallen ist, indem sie einfach nur gesagt haben, wir stellen Cornett oder Wemby, je nachdem wer auf dem Feld ist, stellen wir auf Caruso ab. Und sowohl dem als auch dem System fällt dann nichts Besseres ein, als 9 Dreier daneben zu ballern, anstatt irgendwie mal...
Die Spurs haben halt das defensive Potenzial, um es den Thunder im Halbfeld halt wirklich schwer zu machen, gute Looks zu kreieren. Und das hast du in all diesen 3 Spielen gesehen. Das waren schlechte Looks, die Thunder sich erspielt haben. Das ganze Spiel über im Halbfeld. Und wenn du die Thunder zwingst, zum einen Halbfeld-Offense-Basketball zu spielen und dann aber halt auch so eine Defense aufs Parkett bringen kannst, die es in diesen Halbfeld-Situationen den Thunder schwer macht, gute Looks zu kreieren und du gleichzeitig offensiv halt genug Würfe triffst und genug Turnover produzierst, dann kannst du die schon schlagen.
Und zwar 3-mal innerhalb von 2 Wochen.
Ja.
Also ja, ich gebe dir schon recht, dass es da vielleicht Sinn machen würde, jemanden reinzuholen, der ein bisschen mehr Shooting Gravity. Das ist halt die Frage mit, wenn du jetzt Caruso verlieren würdest oder Dort oder Wallace.
Nein. Also du tradest nicht Caruso für MPJ, sondern du guckst Dort plus Gehälter plus, keine Ahnung, was auch immer an Picks die Nets wollen. Dass du basically Dort upgradest zu einem Knockdown-Shooter. Das ist die Idee. Du tradest nicht Wallace oder Caruso. Nie im Leben.
Hoffentlich nicht.
Nein. Das aber, die traden Caruso nicht. Du kannst auch immer so ein bisschen erkennen, wie viel Caruso spielt, wie wichtig ist es, dieses Spiel zu gewinnen und wie sehr sich die Thunder auch anstrengen müssen, Spiele zu gewinnen. Und Caruso hat wieder viel gespielt und er hat auch im NBA Cup viel gespielt. Man weiß schon, was man an Caruso hat. Und Caruso war wieder der primäre Wemby-Defender.
Ja, also der klar, das ist dann die andere Seite der Medaille.
Dieses Team und ich glaube, das wissen sie auch.
Es war mir, ohne das persönlich an Caruso festmachen zu wollen, es war mir zu einfallslos. Also ich finde, es war zu easy für die Spurs, die natürlich super Personal dafür mitbringen. Und natürlich ist es dann schwierig, wenn du Wemby roamen lässt, für den Gegner in die Zone reinzukommen. Das haben wir auch gesehen, dieser Wemby-Effekt, dass dann selbst jemand wie Shea hin und wieder von seinen Drives abgebremst ist und zurückgegangen ist.
Aber generell es war zu wenig Drives, zu wenig Rim-Pressure, zu viel Midrange, viel Pull-Up-Jump-Shooting. Und das ist halt, klar, das sagt viel über Wemby aus, aber es sagt halt auch ein bisschen was über das Personal der Thunder aus. Man hat halt nicht viele Spieler, die da jetzt großartig gut drin sind, aus dem Dribbling den Korb zu attackieren, im Halbfeld.
Ja, im Grunde nur Shea und J-Dub.
Ja, und J-Dub auch nur, wenn die Rahmenbedingungen absolut optimal dafür sind.
Es ist schwierig. Ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt die nächsten Wochen weiterentwickeln wird. Und um vielleicht zu der anderen Seite zu kommen, die Spurs sind for real. Das ist schon richtig, richtig beeindruckend, was dieses Team spielt. Nicht nur jetzt diese 3 Spiele, die wir wollen sie auf der OKC-Seite nicht überbewerten, wir wollen sie auch auf der San Antonio-Seite nicht überbewerten. Aber eine Bilanz von 23-7 ist jetzt dann nach diesen 3 Spielen mit 3 Siegen gegen das beste Team der Liga nochmal etwas gefestigter, zementierter. Diese 3 Siege gegen OKC kamen allesamt mit Wemby von der Bank und Minutes Restriction.
Nicht einmal über 30 Minuten gespielt.
Ja, Darren Fox hat ein überragendes Spiel gemacht. War nicht zu stoppen, vor allem in der ersten Halbzeit. Selbst von diesen OKC-Verteidigern nicht. Castle hatte wieder ein gutes Spiel. Du hast es verkraften können, dass Devin Vassell ein komplettes Off-Game hatte. Dieses Team ist tief, dieses Team macht Sinn. Sie haben mit Wemby ihren einen Pfeiler, sie haben mit dem Guard-Trio aus Fox, Castle und Harper ihren zweiten Pfeiler und sie haben mit sehr passenden und guten Rollenspielern. Ein Cornette, ein Barnes, ein Keldon Johnson. Selbst jemand wie Julian Champagny, der dir gestern auch wieder 20 gute Minuten gegeben hat, obwohl er keinen Korb gemacht hat. Das ist ein richtig, richtig gutes und stimmiges Team. Und es ist vor allem ein sehr junges Team. Und deswegen glaube ich, können wir uns tatsächlich, weil ja die Thunder wiederum auch ein ziemlich junges Team sind im Großen und Ganzen. Ich glaube, wir können uns auf eine sehr geile Rivalität in den nächsten Jahren. Aber, das muss ich noch kurz loswerden, bitte hört auf mit dieser Wemby-Chat-Geschichte. Ich glaube, das war noch nie so ein großes Ding für alle tatsächlich Beteiligten, wie wir, also nicht wir beide, aber wie die Medienwelt das versucht aufzubauschen, generell die amerikanische Medienwelt. Gerne Spurs-Thunder-Rivalry. Ich bin dabei, lass uns das vermarkten. Aber lass es uns nicht jedes Mal aufs Neue an Wemby und Chat festmachen. Ich weiß nicht, ob das, fühlt sich nicht so an, als wäre da tatsächlich irgendwie so eine große Rivalität zwischen den beiden.
Ja, sehe ich ähnlich. Machen wir weiter.
Mavericks Warriors. Kurzer Gedanke. 126 zu 116 haben die Warriors gewonnen. Das möchte man nicht zu hoch hängen. Cooper Flagg hatte ein gutes Spiel auf Dallas Seite mit 27, 6 und 5. Anthony Davis hat den Anthony Davis gemacht und musste nach nur 11 Minuten verletzt raus, was dann das Spiel auch so ein bisschen gekillt hat für die Mavs. Also es ist dann, das war's das deutlichste Spiel oder war Rockets Lakers? Also vom Spielverlauf her war Rockets Lakers wahrscheinlich nochmal ein Tick deutlicher, aber es war auf jeden Fall kein knappes Spiel dann auch am Ende, wenn nicht ein Brandon Williams 26 Punkte von der Bank macht für Dallas, den ich Hand aufs Herz vorher nicht, also ich hätte nicht gewusst, wer Brandon Williams ist, dann geht das Ding wahrscheinlich noch deutlicher aus. Solides Curry-Spiel, solides Butler-Spiel. Der Gedanke, den ich mir rauspicken wollte, ist, dass Al Horford ein sehr wichtiges Puzzleteil sein muss und sein kann für dieses Team. Al Horfords Saison in Golden State, wir erinnern uns im Sommer, das war die Free Agency-Geschichte, dass er lange darauf gewartet hat, dass die Warriors da ihre Kuminga-Situation vielleicht noch abschließen oder eben auch nicht. Er stand in den Startlöchern, es war hinter den Kulissen klar, dass dieser Deal unterschrieben wurde. Es hatte bislang noch nicht so wirklich den Effekt, den man sich erhofft hat. Er hat Verletzungsprobleme, er hat jetzt erst sein 14. Spiel absolviert. Und in diesen 13 Spielen davor war er auch nicht wirklich gut, ehrlich gesagt. Aber das war jetzt so eine Al Horford-Performance, wie man sie sich häufiger wünscht und wie sie glaube ich, auch in einem möglichen, wenn sie denn überhaupt dahin kommen, aber wie sie in möglichen Playoff-Serien hin und wieder mal brauchen werden. Er hat nur 11,5 Minuten gespielt, aber hat in denen halt 14 Punkte gemacht, 4 seiner 6 Dreier getroffen, 4 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals, richtig gute Defense gespielt. Er ist, und das war der Plan, und das ist wahrscheinlich auch weiterhin der Plan, es stehen inzwischen deutlich größere Fragezeichen dahinter, inwiefern er im Alter von 39 Jahren den Warriors konstant das liefern kann, was sie von ihm brauchen. Aber das gestern war jetzt mal so ein Silberstreif am Horizont, dass er das liefern kann. Und natürlich die Hoffnung, dass er jetzt fit bleibt und dass er das regelmäßig liefern kann. Weil ich glaube, die Warriors sind mit einem solchen Al Horford von der Bank vielleicht sogar als Starter dann irgendwann, wobei mir die Quinton Post auf der 5 mit den Starter zusammen gefällt mir gar nicht so schlecht. Aber im Idealfall hättest du ihn natürlich sogar gerne als Starter, aber im Großen und Ganzen, das ist der Al Horford, den die Warriors brauchen, um ein Wörtchen mitreden zu können in den Western Conference Playoffs.
Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite vielleicht Cooper Flagg erneut mit einem richtig guten Game. 27 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, 13 von 21 aus dem Feld. Ich hatte es neulich auch auf YouTube schon mal gesagt gehabt, der Dude ist absolut crazy gut. Und dass das so schnell so gut werden würde, erst recht in Anbetracht dessen, dass der Start halt wirklich eine Katastrophe war, das war halt auch so nicht vorherzusehen. Für mich persönlich jetzt und ich glaube für viele andere ebenso wenig werden wir zurück. Die ersten Spiele als Starting Point Guard, häufig in diesen Too-Big-Lineups ohne Spacing, ohne Vorteile, die mit auf den Weg gegeben wurden, sah das halt echt schon sehr übel aus. Und jetzt in den letzten Wochen, und dieser Trend ging halt auch gestern Abend dann weiter, immer wieder neben dem Point Guard, in Lineups, wo nur ein Big auf dem Parkett steht, teilweise mit 5-Foot Spacing. Er bewegt sich abseits des Balles, kommt dann an den Ball mit einem Vorteil und kann daraus das Kapital schlagen. Er macht mehr Dinge von dem, was ihn auch halt auch auf dem College so ausgezeichnet hat. Viel Cutting, Slashing, attackierte Closeouts, sich abseits des Balles bewegen, hat einen seiner 3 Dreier getroffen. Das ist auch zumindest mal ein gutes Zeichen, dass er auch mal wieder eine Dreier reingeballert hat. Da geht der Trend auch leicht in die richtige Richtung in Sachen Shooting, auch wenn da natürlich noch jede Menge Luft nach oben ist. Also ja, wieder ein gutes Cooper Flagg Game mit 27 Punkten Und das, ja, Dallas-Fans sind natürlich immer noch traurig, natürlich. Zumal man jetzt immer wieder auch Highlights gesagt von anderen Christmas-Games, in denen Luca halt dominiert hat. Da kann ich mir vorstellen, dass Mavericks-Fans jetzt auch gestern, heute sich immer mal zurückgeändert haben an krasse Luca-Christmas-Game-Performances. Aber Cooperflex-Entwicklung in den letzten Wochen ist ein riesiger Grund zur Freude. Und dass der Typ mal ein NBA-Superstar wird, das steht, denke ich, mittlerweile absolut außer Frage.
Jawohl, mach gerne weiter mit dem nicht ganz so erfreulichen Ergebnis für deine Lakers.
Die Erkenntnis, die man gar nicht unbedingt als Erkenntnis bezeichnen kann, weil es nichts ist, was wir erst gelernt haben heute Nacht, als die Lakers mit 96 zu 119 gegen die Rockets verloren haben, ist, dass die Lakers nicht gut genug sind, um ernsthaft ein Wörtchen im Titelkampf mitreden können. Der Saisonstart war nicht fake, aber es war klar, dass das nicht gehalten werden kann, weil die Lakers einfach jedes Clutch-Game gewonnen haben. Jedes Game, was knapp war, haben die Lakers gewonnen im ersten NBA-Monat. Und dass das nicht passieren wird für den Rest der Saison, war klar. Und dass LeBrons Rückkehr zu Problemen führt in wichtigen Bereichen wie Defense, wie Rebounding, wie Hustle, war auch klar. Und das hat sich auch wieder gezeigt heute Nacht gegen die Rockets. Houston hatte eine unfassbare Offensive Rebound-Rate von 55,6% gegen die Lakers. Lightning Glass, 17 offensive Rebounds, 24 Second Chance Points. Houston gewinnt gegen jeden das Duell an den Brettern. Sie haben es gegen die Lakers nicht gewonnen. Sie haben es, mir fällt nicht mal ein heftigeres Wort ein, irgendwas. Sie haben die Lakers abgeschlachtet an den Brettern. Das war wirklich, das tat weh beim Zuschauen. Ich habe mir jeden einzelnen dieser Rebounds nochmal angeguckt, jetzt in Vorbereitung auf diese Folge. Hälfte davon boxt LeBron einfach nicht aus. Und das ist halt ein Problem. Redick hat immer wieder jetzt auch auf den Pressekonferenzen Spieler kritisiert, nicht konkret angesprochen, aber hat immer wieder auch Kritik an der Mannschaft geübt, Kritik an einzelnen Spielern, die er dann nicht namentlich erwähnt hat. Ich weiß nicht, ob er LeBron gemeint hat, aber LeBron passt in die Beschreibung von vielen der Kritikpunkten, dass halt einfach Dudes defensive Rotation verpennen, nicht genug Einsatz zeigen, nicht ausboxen. LeBron, ich will ihn jetzt nicht picken hier und mich auf ihn einschießen, aber heute Nacht gegen ein besseres Team hat sich mal wieder gezeigt, dass die Lakers in der Form keine Chance haben auf den Titel und dass Trades kommen müssen. Du bist nicht gut genug defensiv, du bist nicht athletisch genug, du hast nicht genug Shooting und deine drei besten Spieler sind nicht gut genug zusammen auf dem Parkett. Und das geht so einfach nicht weiter und es ist ein riesen Problem. Die Starting Five der Los Angeles Lakers, die sie haben, wenn alle Spieler fit sind, Luca, Reeves, Ayton, Hachimura und James, ist eine der schlechtesten Starting Fives der gesamten NBA laut Statistik. Und sie haben auch wieder in diesem Spiel gegen Houston im ersten Viertel schon einen Rückstand kassiert, den man dann auch so nicht mehr aufholen konnte. Ich lese es nochmal vor. Luca, Austin, Ayton, Hachimura und LeBron. Wer kann verteidigen aus dieser Gruppe? Wir haben zwei bestenfalls durchschnittliche Defender, aber auch nur im Kontext ihrer Position in Ayton und Reeves. Luca ist ein Minus-Defender, LeBron ist ein Minus-Defender und Hachimura ist ein Triple-Minus-Defender. Du hast keine Chance defensiv an den Brettern und genug Shooting ist auch nicht mit dabei. Und die Probleme dieses Lakers-Teams lassen sich nicht intern lösen. Du kannst natürlich, was nicht passieren wird, aber du kannst sagen, ey LeBron, du kommst jetzt von der Bank und du lässt halt meinetwegen Smart starten und du packst Hachimura auf die Bank und lässt auch noch Vanderbilt starten und dann hast du Luca, Reeves, Vanderbilt, Smart und Ayton und bist dafür vielleicht ein bisschen besser am defensiven Ende und an den Brettern. Das löst die Probleme nicht. Das Problem dieses Teams ist, dass der Kader nicht gut genug ist. Und ein Problem dieses Teams, und das habe ich auch schon unendlich viel thematisiert, ist, dass LeBron James mit seinen über 50 Millionen, die er verdient, nicht in dieses Team fittet, weil er nicht an die Seite von Luca und Austin Reeves passt. Weil wenn die drei zusammenspielen, hast du zwar eine gute Offense, aber du hast eine wirklich, wirklich schlechte Defense. Und du kannst nicht aus diesem Team noch zwei Dudes an ihre Seite stellen, die halt krasse, krasse Defender sind. Weil es gibt keine zwei krassen, krassen Defender in diesem Kader, die du um die beiden herumstehen kannst. Und selbst dann hast du zwei krasse Defender aus einer Fünfergruppe. Ja, was machst du? Tradest du? du kannst LeBron jetzt nicht traden, der hat eine No-Trade-Klausel. Wir haben über Reeves mögliche Trades geredet und da habe ich auch gesagt, der einzige Reeves-Trade ist halt für einen besseren Spieler und nicht, dass du das aufteilst. Weil wenn du Reeves tradest, LeBron ist dann eh im Sommer vielleicht weg oder nächstes Jahr und dann hast du halt wieder nur Luca, das hatten wir ja auch diskutiert. Was machst du? Wir wollen doch nicht so tun, als ob ein Wiggins-Trade für meinetwegen Hachimura und Vincent und Kleber, dass man dann ein Contender ist. Es ist halt super bitter, dass ich jahrelang gesagt habe, LeBron kann nicht mehr die Nummer 1 sein und jetzt kann LeBron halt nicht mal mehr die Nummer 3 sein, weil die Nummer 1 und 2 halt beide keine guten Defender sind. Also selbst LeBron zum Minimum, was Minimum wird ja auch realistisch nicht passieren, aber selbst LeBron zum Mid-Level oder selbst LeBron zu einem teamfreundlichen Vertrag löst halt das Problem nicht, dass du ja eigentlich möchtest, dass LeBron in der Crunch-Time auf dem Parkett steht. Aber LeBron kann nicht in der Crunch-Time auf dem Parkett stehen. Gar nicht mal zwangsweise, weil LeBron das Problem ist, sondern weil die Spieler um ihn herum, gerade die beiden besseren Spieler, halt auch keine guten Defender sind. Ich weiß es nicht. Es gibt keinen easy fix, aber je eher sich Lakers-Fans damit abfinden, dass wir dieses Jahr nicht im Titelrennen sind, desto besser. Und da wird auch ein einzelner Trade zur Deadline nichts bringen. Du kannst den Kader jetzt komplett auf den Kopf stellen, um Reeves und Doncic, und dann reden wir vielleicht. Aber ohne Trade wird man die Spurs nicht schlagen und die Rockets nicht schlagen und die Nuggets nicht schlagen und die Thunder nicht schlagen und wahrscheinlich auch die Wolves nicht schlagen. Mit einem Trade für meinetwegen Wiggins schlägst du eventuell noch Houston und Minnesota, aber auch da schlägst du OKC und Denver nicht und wahrscheinlich auch nicht die Spurs. Es braucht einen kompletten Umbruch. Dieses Team ist broken. Und es fühlt sich gerade auch von den Vibes und von der Chemie und von der generellen Stimmung und den Interviews und was man so hört, nicht so an, als ob das alles so läuft, wie es laufen soll. Ich bin gespannt, das vor Ort dann so ein bisschen einzufangen. Aber ja, die Lakers sind broken und alles andere als ein Contender aktuell. Und das hat dieses Spiel mal wieder nur bestätigt gegen ein Team, was wahrscheinlich auch kein echter Contender ist.
Ja, das war schon erschreckend. Ich will da jetzt gar nicht allzu viel wiederholen, was du gesagt hast, dass die Rockets erstens 8 ihrer 24 Dreier treffen und zweitens trotzdem so mühelos in gute Scoring-Situationen gekommen sind, nicht so wirklich die riesigste Gegenwehr hatten an ihrem offensiven Brett. Şengün hat 7 Würfe genommen, Durant hat 14 Würfe genommen und es hat trotzdem halt gereicht, weil dann Tari East ein bisschen mehr gemacht hat. Amen Thompson hat ein richtig gutes Spiel. Hat schon für die Rockets gesprochen, bei denen 6 Spieler mehr als 13 Punkte gemacht haben, inklusive die gesamte Starting Five. Aber das war schon teilweise erschreckend, wie wenig Gegenwehr da war. Defensiv von Lakers Seite. Und was die Rockets angeht, vielleicht noch ganz kurz. Dieses Team ist dermaßen lang und groß und athletisch und das wird verstärkt dadurch, dass jetzt Tari Eason zurück ist in der Starting Five, dass Dorian Finney-Smith sein Saisondebüt gegeben hat, auch wenn das eine ziemliche Nullnummer war, im wahrsten Sinne des Wortes. 0 von 1 aus dem Feld. In 13 Minuten, 0 Rebounds, 0 Assists, 0 Blocks, 0 Steals. Hat so ungefähr gar nichts gemacht auf dem Feld, aber er ist jetzt zumindest mal zurück und ich bin mir sicher, dass er in den nächsten Wochen auch noch zu einem wichtigen Teil dieses Teams werden wird. Das ist schon ziemlich krass, wie viel Länge und Athletik und physische Dominanz, die dir entgegenbringen können. Und da freue ich mich sehr drauf, dieses Team zu beobachten in den nächsten Wochen. Mhm. Eins haben wir noch. Das wohl größte Highlight dieses NBA Christmas Days, 142 zu 138 in Overtime, schlagen die Denver Nuggets die Minnesota Timberwolves und zwar ohne 3 ihrer Starter, ohne Aaron Gordon, ohne Christian Brown, ohne Cam Johnson, stattdessen Peyton Watson, Tim Hardaway Jr. und Spencer Jones in der Starting Five und mit jeweils mehr als 40 Minuten. Auf dem Spielberichtsbogen, du hattest Bruce Brown noch mit 28 von der Bank und dann sind wir schon bei Julian Strother, Jonas Valanciunas und Signagi wurde für 5 Minuten rausgeschmissen. Und wir kommen nicht dran vorbei. Es tut mir leid, dass das jetzt der Gedanke zum Spiel ist. Das ist keine bahnbrechende Analyse, aber ich denke, es wäre ketzerisch, es nicht zu sagen. Nikola Jokic ist sowas von offensichtlich der beste Spieler der Welt und er hat das mit einem historischen Spiel mal wieder unter Beweis gestellt. 56 Punkte, 16 Rebounds, 15 Assists. Es ist das erste 55, 15 und 15 Spiel in NBA History. Mhm. 15 von 21 aus dem Feld, 4 von 6 Dreier, 22 von 23 von der Freiwurflinie. Da fehlen einem die Worte. So, das war eine unfassbare Leistung. Dieses Team, Jamal Murray hat auch ein bisschen geholfen mit 35 und 10, das wollen wir nicht unterschlagen.
9 Dreier verwandelt, mehr als jeder andere Spieler jemals on Christmas Day.
Oh echt, okay, das hatte ich gar nicht gesehen. Das war crazy. Dieses Team in Abwesenheit von 3 der 5 besten Spieler zu einem Sieg über ein Minnesota in Bestbesetzung, ein Anthony Edwards, der 44 Punkte rausgehauen hat, ein Julius Randle, der 32 Punkte macht, ein Rudy Gobert, der starke Defensivmomente hat, kurz am Ende dann ausgefoult ist. 6 Blocks von Rudy Gobert sehe ich gerade. Jaden McDaniels hat ein gutes Spiel gemacht. Also es war nicht so, dass die Timberwolves hier irgendwie, außer Dante DiVincenzo, der stand ziemlich neben sich, aber ansonsten hatten auch die Timberwolves eigentlich einen guten Tag über weite Strecken. Aber was der Joker da heute Nacht gemacht hat, das ist kaum in Worte zu fassen.
Auf jeden Fall. Mit Abstand bester Spieler auf dem Planeten. Du hast es schon gesagt. Absoluter Wahnsinn, wie der Typ einfach von Jahr zu Jahr immer noch besser wird. Es ist nicht von diesem Planeten.
Charles Barkley hat in der Halbzeitpause gesagt, es sei eine Ehre, ihm beim Basketballspielen zuzugucken. Und ich denke, da können wir uns einfach anschließen.
Ja, das überhaupt Charles Barkley viel Basketball guckt oder irgendjemandem zuguckt, das ist da muss man schon sehr, sehr gut sein, wenn Charles Barkley da zuschaut. Ich habe eher Gedanken in die andere Richtung. Die Minnesota Timberwolves mit Rudy Gobert plus 18 in den 34 Minuten mit ihm auf dem Parkett. In den 19 Minuten ohne ihn war man minus 22. Rudy Gobert ist nicht der beste und wichtigste Spieler dieses Teams, aber was Minnesota in den letzten Jahren immer wieder davon abgehalten hat, mehr zu erreichen, ist, dass man nie wirklich rausgefunden hat, wie man ohne Rudy Gobert überlebt. Beziehungsweise das Problem der Timberwolves ist, dass man Gobert quasi braucht, um gut zu sein, aber Gobert dich gleichzeitig davon abhält, sehr gut zu sein. Sehr, sehr gut. Ich meine, sie waren ja zweimal in den Conference Finals, das ist natürlich ein sehr gutes Team, aber so, sie brauchen Gobert, aber dann reicht's halt doch nicht mit Gobert. Und gerade gegen so ein Team wie Denver mit Jokic ist es schon sehr, sehr schwierig, sie zu stoppen ohne Rudy Gobert. Und wenn Minnesota den nächsten Schritt machen will und nicht Jahr für Jahr in den Conference Finals dann ausscheidet gegen ein Team, was dann doch noch ein bisschen besser ist, beziehungsweise deutlich besser ist, so wie das jetzt gegen Dallas und OKC auch der Fall war in den letzten beiden Jahren, dann muss man A, einen Weg finden, die Zeit ohne Gobert zu überleben, und B, dann halt aber auch wirklich elitär gut sein, wenn Gobert auf dem Parkett steht. Und das sind zwei sehr, sehr große Baustellen, die dieses Team hat. Und ich sehe nicht so richtig, wie man in naher Zukunft beide diese Baustellen so richtig fixt. Wir hatten es neulich mal thematisiert. Wenn ich Minnesota wäre, würde ich mir überlegen, eventuell für James Harden zu traden und dann endgültig All-In zu gehen und dann mit Edwards, Harden und Gobert komplett anzugreifen. Mal schauen, was da in die Richtung passiert. Minnesota hätte dieses Spiel durchaus auch gewinnen können, gar keine Frage. Ant-Man war wieder richtig, richtig, richtig gut. Und auch hier wollen wir nach einem Spiel nicht überreagieren. Aber auch den Wolves wird klar sein müssen, dass sie nicht auf einem Level mit Denver sind, mit OKC sind, mit den Rockets sind. Und um auf dieses Level zu kommen, wird man halt auch noch entsprechend zumindest mal einen Move noch machen müssen. Und das hat dieser Abend, denke ich, auch wieder ganz gut gezeigt. Das meinten wir auch am Anfang damit, dass man aus jedem Spiel so ein bisschen rauszoomen kann und halt auch wirklich so ein bisschen bigger picture Themen dieser jeweiligen Teams ansprechen kann, weil das sich eigentlich in so gut wie jedem Spiel gezeigt hat.
So ist es. Wenn du nichts mehr hast, fände ich, ist das ein schönes Schlusswort.
Auch durch.
Dann bleibt uns nichts mehr zu tun, als euch nochmal frohe Weihnachten nach draußen zu wünschen. Falls ihr diese Folge jetzt direkt heute Abend hört, dann lasst das Weihnachtsfest und die besinnlichen Tage schön ausklingen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und angesichts der Tatsache, dass wir uns dann erst im neuen Jahr wieder hören werden, wünschen wir euch einen guten Rutsch ins Jahr 2026. Lasst gerne, das tue ich immer ganz gern, das Jahr 2025 jetzt in diesen letzten Tagen nochmal Revue passieren. Seid dankbar für die Sachen, die ihr erlebt habt, seid vielleicht sogar dankbar für die nicht so schönen Sachen, die ihr erlebt habt, und versucht daraus zu lernen, ohne jetzt hier zu pathetisch werden zu wollen, keine Sorge. Aber ich denke, das Ende eines Jahres ist immer eine schöne Gelegenheit zu reflektieren und sich Dinge vorzunehmen für das neue Jahr. Das werden wir alle tun, ich werde das tun. Ich freue mich riesig auf ein weiteres Jahr mit dir, Julius, und wir werden uns dann sehr früh im neuen Jahr wieder vor den Mikrofonen versammeln, vielleicht sogar im alten Jahr noch und das dann im neuen Jahr droppen, das werden wir alles noch planen. Aber ihr werdet uns auf jeden Fall nächste Woche auf den Ohren haben, aber eben nicht mehr im Kalenderjahr 2025. Deswegen hoffentlich habt ihr ein schönes Silvester, bleibt safe und macht keinen Scheiß. Und lasst das Jahr schön ausklingen, startet gut ins neue Jahr rein und dann hoffentlich natürlich gerne auch wieder mit Double Step Back auf euren Ohren. Noch ein paar Abschiedsworte von dir, bevor ich den Sack ganz zumache, Julius.
Ich kann mich dem ganz nur anschließen. Ich bin sehr dankbar für alles, was in diesem Jahr passiert ist, das Gute und das Schlechte, und auch natürlich für die vielen, vielen gemeinsamen Stunden, die wir vom Mikrofon verbracht haben. Das wird natürlich nächstes Jahr dann in gewohnter Art und Weise auch so weiter passieren. Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr von noch sehr, sehr vielen Jahren mit dir hier, was dieses Projekt angeht. Wir werden uns dann ja auch sehen im Februar auf unserem jährlichen Stepback-Trip. Da werden wir jetzt so kleine Hints immer mal sicherlich schon geben, wo es hingeht. Natürlich dann erst, wie beim letzten Mal, wenn wir dann endgültig da sind, dann auch teilen, wo es dann am Ende hingeht. Das wird ein absolutes Highlight, wird ein absoluter Kracher. Ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, kann ich mich dem Ganzen anschließen. Kommt gut rein, macht keinen Scheiß, passt auf euch auf. Ich werde die Nacht verbringen mit meiner Kleinen, mit meinem Welpen. Erste Silvesternacht, das ist natürlich dann immer für Hundebesitzer oder generell auch Hunde, Katzen, Haustierbesitzer immer ein ziemliches Drama, oder kann zu einem ziemlichen Drama werden aufgrund der Feuerwerkskörper und Böller und allem möglichen, was da so durch die Lüfte fliegt. Deswegen hoffe ich da, dass sich das bei uns in der Nachbarschaft ein bisschen in Grenzen hält. Aber das kriegen wir auch alles hin. Und dann, hast du ja schon gesagt, werden wir uns im neuen Jahr dann auch hören.
Macht's gut, Freunde. Double Step Back Out für 2025. Vielen, vielen Dank für das viele Einschalten und für euren Support und die lieben Nachrichten und das Supporten auf Patreon für diejenigen, die das jetzt zum Jahreswechsel vielleicht noch tun wollen. patreon.com/doublestepback. Wir sind unendlich dankbar für jeden einzelnen von euch und wir freuen uns auf das neue Jahr mit euch. Macht's gut, Freunde. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.